Ich weiß nicht, ob man den Künstlern auch immer damit einen Gefallen tut, die nur in die großen Sammlungen zu platzieren, wenn sie in irgendwelchen Lagern landen und nicht eben öffentlich verfügbar sind. Ich finde, Kunst hat auch die Berechtigung, einfach bei einer Familie überm Sofa zu hängen und die haben nur ein, vielleicht zwei Arbeiten.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast die Kunstsammlerin Mara Scheib.
Hallo Johann, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Mara, mich interessiert ja meistens bei Künstlerinnen und Künstlern, wie sie zu Kunst gekommen sind. Mhm. Aber das interessiert mich bei dir auch. Wie bist du zu Kunst gekommen?
Nicht unbedingt familiär bedingt, aber ich glaube, dass Kreativität mich total beschäftigt. Ich war im Waldorf Kindergarten, mein Bruder ist Architekt, die Eltern haben mich schon immer mit in Museen genommen. Ich habe das als Kind total geliebt, im Museumshop zu sein. Und vor etwa 5 Jahren habe ich bei der besten Freundin ihrer Mutter eine Skulptur gesehen und ich war schockverliebt, bis heute immer noch.
Mhm, wer war das?
Kate McGuire.
Mhm, okay.
Was hat dich so berührt? Ich dachte so, wow, wie ist das möglich, von der handwerklichen Arbeit sowas hinzubekommen? Wie können Federn so schön sein? Oft, wenn man durch den Park geht und man sieht Taubenfedern, ist es eigentlich was eher Ekliges, wo man denkt so, oh okay, das sind so die Ratten der Luft, dass sie daraus sowas Schönes gemacht hat in unendlicher Perfektion und das Licht fiel da drauf, Licht spielt bei ihr große Rolle, habe ich alle möglichen Farben gesehen, aber die waren nicht angemalt, sondern die waren ganz natürlich und ich dachte so, wow, wie ist das möglich?
Aber ist ja interessant, vielleicht erzähl noch mal ein bisschen was über die Künstlerin, weil die ist ja jetzt, ist ja schon 5 Jahre her, ist ja jetzt im Moment auch irgendwie in aller Munde, ne?
Genau, das war so eine unendliche Arbeit, das waren aus Entenfedern, es ist immer in einer Drohne und dann wollte ich, und da fing das wirklich auch an mit dem Sammeln.
Dem haben wollen.
Ja, das will ich haben. Das ist so geil, das will ich unbedingt haben. Und dann habe ich sie gefragt, wie funktioniert sowas, dann habe ich geguckt, welche Galerie vertritt die Künstlerin denn. Und dann habe ich so meine ersten Erfahrungen gemacht beim Sammeln, die eher für mich nicht positiv waren, aber ich bin trotzdem eben dran geblieben, weil es doch versnobbt ist für mich, die ganze Kunstwelt. Und je nachdem, mit welchen Galerien man zu tun hat oder mit welchen Personen man zu tun hat, kann man auf eine enorme Arroganz stoßen. Das heißt, sie haben gesagt, sie vertreten die Künstlerin und haben mich erstmal mit den Preisen konfrontiert. Sie wollten mich gar nicht aufklären über die Künstlerin, über ihre Arbeiten, ihren Werdegang, irgendwelche Intentionen, sondern gleich mit den Preisen.
Also erzähl nochmal, wo hast du das gesehen? Weil ursprünglich kommst du aus Essen, lebst jetzt in Zürich.
Genau.
Und arbeitest als Rechtsanwältin.
Im Personalbereich arbeite ich.
Genau, aber mit einem Legal Background.
Ja,
ne?
genau.
Ja.
Mhm.
Und bist dann über eine Bekannte.
Genau, gebürtig bin ich aus Essen.
Ja.
Und lebe jetzt schon 9 Jahre in Zürich.
Und hast diese Skulptur wo gesehen?
Auch in Zürich. In Düsseldorf.
In Düsseldorf, okay.
In Düsseldorf,
also
bei ihr zu Hause. Wunderschön initiiert, die schaut auch mit dem Interior, dass das gut passt zu Hause.
Ja.
Dort habe ich die Arbeit gesehen.
Und das ist jemand, die haben eine richtige Sammlung zeitgenössischer Kunst und
richtig.
Sind immer am Puls der Zeit und schauen links, rechts, oben, unten und so. Okay.
Ja.
Und dann hast du das erste Mal gesagt, ich dort auch erkundigt, wie funktioniert das? Und fandst du denn so einen Preis nicht dann auch erstmal erstaunlich?
Eigentlich nicht.
Nee.
Da gab es schon auch die Artsy-App, die finde ich für mich immer noch nicht schlecht, um mal so eine Orientierung zu bekommen. Weil du weißt, es ist immer noch ein Problem, diese Transparenz bezüglich Preise, dass niemand da bei einer Messe mal dran schreibt, was sowas kostet.
Außer wir.
Ich weiß.
Ja.
Total
geschätzt. Aber ich glaube, es machen jetzt immer mehr. Habe ich zumindest gehört, in den Kabinen dann zumindest.
Ja, vielleicht, aber es ist immer noch eine Barriere. Selbst das PDF, was sie vorab schicken, selbst da sind oft keine Preise drin, dass man dann nochmal eine Schleife gehen muss und nochmal nachfragen muss.
Ja, okay. Also nochmal zurück. Du hast das gesehen und hast dann dich an die Galerie gewandt.
Genau.
Und hast gesagt, hier finde ich gut, was kann ich kaufen?
Die haben aber gleich gesagt, was habe ich denn alles in meiner Kollektion?
Haben dich gefragt.
Ja, genau. Für mich war das ganz neu, diese Gespräche zu haben. Also ich hatte nichts in meiner Kollektion. Sie haben mich mit diesen Preisen konfrontiert. Dann bin ich zurück.
Wie teuer sind die so?
Das war damals 25.000, 30.000.
Okay. Schweizer Franken, Euro?
Pfund, okay. Ist in UK.
Ja.
Dann bin ich wieder zu der Mutter gegangen, der besten Freundin, habe ihr meine Erfahrung geteilt, dass es irgendwie nicht so cool war. Und dann hat sie gesagt, Mensch, ich kenne einen Art Advisor aus London, der hat direkten Studiozugang zu der Künstlerin.
Aber nochmal ganz kurz, die haben dir das schon geschickt? Haben die einen PDF geschickt mit Arbeiten, die man kaufen kann?
Ja.
Und Preise dazu?
Ja.
Und warum hast du nicht gekauft? Weil du fandst die Ansprache nicht.
Ich fand die Ansprache nicht. Ich muss ehrlich, bin ganz ehrlich, eine schöne Shopping-Experience haben.
Ja.
Das heißt, wenn jemand zu mir arrogant ist oder blöd tut, kaufe ich das nicht. Ich will nicht diese negative Energie zu Hause haben.
Das kenne ich auch.
Ich glaube da fest dran.
Ich hatte mal so eine Situation, die haben das geschickt, dann war es kaputt und das Falsche und so weiter. Ich kann das gar nicht mehr angucken, ohne dass ich mich daran erinnere, was das für ein Horror war.
Ja.
Manchmal passieren natürlich Fehler. Aber nochmal, du hast die gefragt und sie haben es dir geschickt.
Sie haben mich angerufen
und
dann waren sie gleich so aufdringlich und eben wiederholt den Preis betont, was ich denn habe, dass ich mich als Kundin ganz minderwertig gefühlt habe.
Aber am Ende hätte es gar keine Rolle gespielt, was du gehabt hättest, oder? Sie hätten es dir doch verkauft.
Das weiß ich nicht.
Weil wenn sie es dir anbieten und dann aber trotzdem wissen wollen, was du so hast, das macht man ja manchmal, vielleicht auch nochmal zur Erklärung, also es gibt einen Angebotmarkt und einen Nachfragemarkt und der Angebotmarkt ist eben, wenn es ein sehr großes Angebot gibt und wenig Nachfrage und eine sehr hohe Nachfrage und wenig Angebot und dann sind wir natürlich als Galeristinnen und Galeristen, haben wir den Auftrag der Künstlerinnen und Künstler, die bestmögliche Sammlung zu finden.
Absolut, für dieses verstehe ich. Werk, natürlich.
Und ich glaube, nur manchmal fehlt es ein bisschen an der Kommunikation.
Total.
Und da sucht man dann eben, wobei ich das immer total, wir kriegen haufenweise immer diese E-Mails, wo Leute dann sagen, hey, jetzt haben wir gerade Gaia Nai, israelischer Maler, der eben sehr gefragt ist. Dann bekommen wir diese E-Mails von Art Advisern oder eben von Sammlern, die sagen, also ich habe Gerhard Richter, George Kondo. wo man dann immer denkt, das ist, finde ich, wirklich alles andere als jetzt ein Ausdruck von einer interessanten Kunstsammlung.
Absolut.
Wenn immer dieselben Namen aufgeführt werden und vor allem gibt es ja überhaupt gar kein Instrument, womit man das jetzt überprüfen kann.
Ja,
Und das ist eben nichts, wo man dann sagt, okay, ja, da muss man jetzt unbedingt in dieser Sammlung sein.
Ja.
Und das sind aber, ich habe das Gefühl, diese Rhetorik, irgendeiner hat damit angefangen und jetzt ahmen das alle nach.
Total.
Total. Ohne, dass es irgendeinen Grund gibt, wie so Non-Resale-Agreements, die auch abgeschlossen werden, ohne dass sie irgendeine verbindliche Rechtsgrundlage haben.
Ja.
Ne? Und dann...
Dann hat sie eben diesen zweiten Kanal ja aufgetan, über diesen Art Advisor.
Ja.
Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, da gibt es welche, die sind irre gut, aber es ist wirklich vielleicht eine Handvoll Leute und welche, die schlecht sind. Aber sie hat mich an einen gewandt, der viel Erfahrung hat. Der hatte eben direkten Studiozugang. Damals auch noch zu Annie Morris, zu Caroline Walker. Der hat mich so auf diese ganze UK-Schiene gebracht. Und mich auch am Anfang mit zum Messen genommen. Und über den habe ich dann die Möglichkeit bekommen, sogar die Künstlerin kennenzulernen, was ich persönlich als Sammlerin total schätze. Sie arbeitet auf dem Hausboot, auf der Themse, also waren wir dort zu Besuch. Und dann haben wir eine Commissioned-Arbeit in Auftrag gegeben. Das war so meine allererste Arbeit, mit der ich gestartet habe.
Und wie lief es mit dem Art Advisor? Du zahlst den Art Advisor Prozent auf den Umsatz, den du machst, oder?
Es ist unterschiedlich, wie die Art Advisor arbeiten. Du weißt das selber. Manche kriegen wie eine Commission 10%.
On top von Käufer?
Ja.
Und oder eine Innenprovision?
Bei ihm ist das wirklich fast wie eine Galerie 50-50. 50 die Künstlerin, 50 er.
Ah, okay. Das heißt, du zahlst nichts on top?
Nein.
Nee. Und hattest ja auch die Orientierung, was die Preise
primär waren? Ja, da war ganz fair, ganz transparent.
Super transparent.
Rabatt und Logistik, alles tiptop.
Als ich meine Galerie angefangen habe vor 22 Jahren, habe ich sehr stark zusammengearbeitet mit einem großartigen Berater, der hieß Jack Tilton in New York. Und der hat das so gemacht, der hat 10% bekommen von den Kunden, die Hälfte vom Rabatt.
Okay.
Was ich auch ein interessantes Modell fand.
Total.
Also wenn der sozusagen den Preis nach unten verhandelt hat, hat er davon die Hälfte bekommen und eben obendrauf die, ja, was natürlich schon ins Geld geht.
Ja. Ja,
aber ist auch interessant, weil wichtig ist ja am Ende nicht der Kaufpreis auf das Kunstwerk, sondern das Kunstwerk.
Absolut.
Ja, also ein wichtiges Werk ist immer oder ein gutes, kommen wir noch was sozusagen Gutes zu, aber ist immer fünfmal so wichtig, wie ob ich jetzt das mittelmäßigere für einen günstigeren Preis bekomme. Ne?
Ja, bin ich bei dir. Was ich an diesen Art Advisor, diese zwei, einen hattest du ja auch mal im Podcast, schätze, sie haben zum Teil diese Helikoptersicht, den Zugang zu allen Galerien, teilweise aber auch zu Künstlern, und sie können dir auch helfen, die Preise besser zu verhandeln. Das schätze ich sehr. Sie sind sehr, sehr transparent, auch wenn eine Arbeit viel zu teuer ist, sich das nicht lohnt. Das schätze ich sehr bei diesen Handvoll guten Art Advisern.
Ja.
Es gibt natürlich auch schlechte. Auch ich wurde kontaktiert mit Arbeiten mit völlig überrissenen Preisen, wo die Herkunft nicht klar ist. Aber das ich glaube, da kriegt man schnell ein Gespür dafür, wer seriös ist und wer nicht.
Ja, da gilt immer dieselbe Regel, dass man aufpassen muss, wenn es zu gut ist
als Angebot.
Too good to be true, ne? Ja, also ja, da hat total. Die Leute ja auch, da ist auch interessant, da wird ja auch nicht viel drüber geredet. Es gibt wahnsinnig viel Betrug.
Absolut.
Ne? Dass dann eben wahnsinnig gefragte Positionen angeboten werden, ja. Zu verlockenden Preisen, wo es dann eben Phishing ist und Betrug
total.
Und aber extrem super professionell gemacht. Ne?
Ja. Ja. So bin ich auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob ich das hier so offen sagen darf,
alles.
Aber ich bin vorsichtig, ich kaufe nicht direkt bei Artsy. Artsy ist für mich eine Quelle, wo ich recherchieren kann, welche Galerien vertritt den oder die Künstlerin, aber dort kaufe ich nicht direkt. Da habe ich selber schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich plötzlich von einer Galerie und dann @gmail.com, @hotmail.com Angebote, wo ich dachte so, okay, das ist wirklich sehr, sehr unseriös, wo Leute dort was anbieten auf der Plattform, wo aber keine tatsächliche Galerie hintersteckt.
Ich glaube, da gibt es so einen Check, ne? Also es gibt so einen, wir haben so einen blauen Haken.
Okay. Aber für mich auf jeden Fall, mir ist der persönliche Kontakt wichtig zur Galerie, wenn möglich auch zu den Künstlern, und mach das gerne im direkten Dialog.
Und dann hast du die, Kate McQuire heißt die, ne?
Ja, genau.
Ja, diese Skulptur quasi entwickelt oder commissioned, und
ja,
dann
genau.
War das die erste bei dir zu Hause,
ja, genau.
Mit der du dann sozusagen zusammenlebst. Ne?
Ja, genau.
Das ist ja wichtig auch.
Total.
Ja.
Und als große Überraschung, die Künstlerin ist sogar zu mir nach Hause gekommen und hat es bei mir zu Hause installiert, weil es wirklich so delikat ist. Sie wollte ja nicht, dass was kaputt geht. Wir wollten schauen. Manche Arbeiten, du weißt es selber, da spielt Licht eine enorm wichtiger Faktor. Hat sie geschaut, wo es wirklich das beste Tageslicht, und hat mir geholfen, das perfekt herzurichten.
Und wie ging es dann weiter?
Und danach über diesen Art Advisor hat er mich zum Messen mitgenommen. Art Basel, Freeze, you all name it.
Okay.
Und hat mir das erklärt, wie das funktioniert mit den Galerien. Da sind eher die jüngeren Galerien und dann die etablierten. Und dann sind wir so durchgelaufen und dann haben wir uns Sachen angeguckt. So ist das dann entstanden. Und von ihm habe ich dann auch hin und wieder eben wie Tipps bekommen. Und dann war gleich die nächste Akquisition war Caroline Walker. In die ich heute immer noch auch ähnlich verliebt bin.
Sehr interessante Malerin.
Total.
Habe ich gestern auf dem Bild geboten.
Wow.
Ja. Ja.
Ich habe die damals, da war sie noch gar nicht so heiß, eben vor diesem Trend gekauft. Als das noch so recht einfach auf der Freeze habe ich, ohne große Kollektion, habe ich dort ja was kaufen können mit ganz viel Glück.
Wo war das?
In London.
Ja, welche Galerie?
Grimm war das.
Grimm, ja.
Und das war die ganze Serie über Anziehen, diese übersehenen Frauen, die das Bett aufgeschüttelt
Hotelpersonal.
Ne?
Ja, das ist so, da bin ich auch auf sie aufmerksam geworden.
Genau.
Ja.
Und von dieser Serie habe ich eine Arbeit, die mich total berührt, weil auch heute, in dem beruflichen Kontext mache ich ja auch recht viel mit Diversity, Equality, Inclusion, mir das wichtig ist, dass jeder eine Wertschätzung findet. Und das finde ich in ihren Arbeit. Ich finde sie auch, weil ich sammle doch recht viele weibliche Künstlerinnen, ihren Stil sehr feminin, und er spricht mich total an.
Ja, die Stimmung ist sehr beeindruckend, wie die auf so einen, stellt die einfach auf wie so auf den Thron, ne?
Ja.
Die einzelnen Figuren. Ja.
Total.
Wenn du mit diesem Advisor jetzt arbeitest, da gibt es keinen Retainer und da gibt es keinen Exklusiv, sondern der kommt zu einem Geschäft, wenn der zeigt dir lauter Sachen und die einen findest du gut, die anderen nicht.
Ja.
Und wenn du dann aber auf seine Empfehlung hin, er sagt, ich guck dir das mal an, vielleicht könnte dich das interessieren und dann kaufst du was, mhm. was er nicht vermittelt, mhm. dann ist es auch kein gemeinsames Geschäft.
Doch, ich glaube schon, dass er dann mit der Galerie einen Deal machen würde. Ja,
weißt du aber nicht genau.
Das weiß ich nicht genau. Mhm.
Dann, ihr seid zusammen zu der Galerie gegangen.
Wir sind zusammen zur Galerie gegangen.
Okay, genau. Mhm. Ja. Mhm. Das ist dir dann egal, ja, ob es da eine Innenprovision gibt.
Für mich ist das wirklich immer fair zu sein. Ja. Und er kann gerne eine Provision bekommen. Mir ist das auch wichtig, dass die Galerien die Künstler gut behandeln, ja. die fair bezahlen, unterstützen in ihrer Karriere, dass das gesamte Bild gut passt.
Ja.
Und drum arbeite ich gerne mit den Art Advisern zusammen.
Wie war der Abstand zwischen der Skulptur und dem Bild dann?
Das war sogar recht schnell.
Also dann bist du wie in so einen Rausch gekommen.
Absolut, ja. Dieses Sammeln hat ja auch einen kleinen Suchtfaktor,
was muss sagt ich
ehrlich
dazu?
Gestehen. Am Anfang, glaube ich, hat er das so okay gefunden und inzwischen packt es ihn auch. Ihn nehme ich mit zu Galerien, ihm zeige ich jede Arbeit und er ist nochmal viel offener geworden. Mhm. Ich meine, er muss ja auch damit leben zu Hause und wir hängen das, wir tauschen die Arbeiten, da ist immer viel los zu Hause, aber ich glaube, er hat da inzwischen auch viel Freude.
Aber du triffst die Entscheidung?
Ich treffe die Entscheidung, ja. Ich bin diejenige, die recherchiert. Mhm. Erst wenn es so um das finale okay geht, dann frage ich ihn mal, ist das okay für dich?
Genau, aber nicht irgendwie, sondern einfach nur, weil man ja zusammenlebt, so wie man
genau.
auch ein Möbelstück oder
richtig.
Irgendwas anderes
genau.
Abstimmt. Ja.
Ja.
Und weil es ist natürlich auch interessant, das Tolle beim Sammeln ist ja, oder bei der Kunst überhaupt, irgendwie ist es ja doch recht einfach zu erschließen. Ne?
Das
also,
stimmt.
Mhm. Viel einfacher, als man so glaubt. Mhm. Und so hermetisch es auf der einen Seite ist und arrogant, so willkommen heißend ist es auf einer anderen, oder?
Absolut.
Mhm. Ja.
Und für mich einfach die größte Bereicherung wirklich in meinem Leben. Ich habe zwar den Job, ich arbeite total gerne, aber daneben die Kunst, ich mache keinen Sport, ich gucke nicht die Fußball-EM, das interessiert mich alles überhaupt nicht. Aber für Kunst tue ich alles. Ich gehe in Ausstellungen, Galerien, ich reise um die ganze Welt, um mir Sachen anzugucken. Dafür brenne ich total. Und dafür gebe ich auch ganz ehrlich mein ganzes Geld aus. Ich habe nicht mal ein Auto, ich habe nicht mal ein Fahrrad. Das ganze Geld geht für die Kunst drauf.
Ja, und du guckst dir aber auch Ausstellungen an, wo man nichts kaufen kann.
Ja, klar.
Ja, gibt viele Sammler, die machen das nicht.
Echt?
Ja,
nee,
ja.
Doch, total natürlich. Doch. Absolut.
Ich sag denen hier, interessante Ausstellung, sag, kann ich da was kaufen? Sag ich, also nicht, dass ich wüsste.
Nee, ach was? Nicht. Ja, nee, ja. Doch, auf jeden Fall, finde ich total wichtig. Zum Beispiel Oketa in Japan habe ich mir angesehen. Er hat eine fantastische Kollektion. Will ich auch mal sehen, wie andere Kollektionen aufgebaut sind. Finde ich total wichtig.
Also dann ging es weiter, Caroline Walker. Und dann, wen hattest du noch erwähnt? Noch andere Briten?
Annie Morris.
Ah ja, genau, die mit den Kugeln, ne?
Ja,
wo es um einen nicht erfüllten Kinderwunsch geht oder sowas, ne?
Ja, genau.
Ja. Bevor es zu so einem Kaufentscheidung geht, wie tief steigst du sozusagen ein, Due Diligence-mäßig? Also guckst du dir das Werk, also woher die Künstlerinnen oder Künstler kommen, was sie
total.
Auch das ganze Oeuvre.
Ja, das mache ich eigentlich auch beruflich, Mergers und Acquisition.
Ja.
Das heißt, ich mache schon wirklich im Background a Check. Wo haben sie studiert, das interessiert mich, wo sind sie aufgewachsen, haben sie vielleicht am anderen Ort gelebt, als sie ursprünglich geboren sind. Total.
Und du guckst auch den Spread an zwischen Primary, Secondary Market?
Ja.
Auch vielleicht nochmal zur Erklärung, es gibt eben den Primärmarkt. Das sind die Kunstwerke direkt aus den Ateliers über Galerien oder über Advisor, wie du jetzt hier beschrieben hast, was ich ja glaube auch immer mehr zunehmen wird. Und der Sekundärmarkt ist eben alles, was schon mal Zweitverkauf ist, über Auktionshäuser, über Kunsthandel, Sammlungen zu Sammlungen. Mhm. Und das ist ja verrückterweise bei ganz jungen Künstlern auch schon der Fall, dass die Dinge eben zum Teil sehr schnell gedreht werden. Mhm. Und manchmal gibt es eben Daten, wo man sehen kann, im Primärmarkt ist es zum Teil ja schwieriger, an die Informationen zu kommen, als im Sekundärmarkt. Ja. Und ob es dann eine Differenz gibt, nach oben oder nach unten, guckst du dir auch an. Und wenn es das jetzt so ist, dass der Sekundärmarkt schwach ist, hält dich das dann davon ab?
Nein.
Nee.
Das ist ja auch Kate McGuire, die ist im Secondary-Markt leider nicht stark, aber trotzdem bin ich verliebt in die Arbeit und dann hat es für mich einen persönlichen, ideellen Wert, dann spielt das keinen
Rolle. Ja.
Es gibt beides. Ich finde, man, für mich persönlich, ich habe auch einen anderen Podcast von dir gehört, ist es wie so eine andere Asset-Klasse, fast wie Gold. Ich kaufe einen Teil Kunstgeschichte. Manches kann ja auch erst nach dem Tod vom Künstler entstehen. Man weiß nie, wie sich das entwickelt. Ich gehe schon analytisch vor. Ich mag zum Beispiel auch den Kunstkompass gerne, wo ich reingucke vom Kapitalmagazin, was da einmal im Jahr ja rauskommt, dass ich so sehe, wer hat denn viele Ausstellungen, wer sind die Künstler von morgen.
Artfacts guckst du dir auch an?
Ja.
Ja. Mhm. Also das guckst du dir dann alles richtig ausführlich an.
Ja.
Was ich eben häufig interessant finde, ist, dass viele jetzt glauben, sie wären irgendwie so die Kunstmarktexperten, weil sie das eine dann mit dem anderen auf Artnet vergleichen.
Ja.
Und natürlich so einfach ist es nicht, weil,
nee, absolut,
weil es ist ja wichtig zu erkennen, was ist denn jetzt wirklich eine typische Arbeit von einem Künstler oder einer Künstlerin. Wie gehst du damit um, dass wenn dann das, was du eigentlich haben willst, nicht verfügbar ist? Weil da muss ich mich immer so ein bisschen
spannend
drosseln, dass ich dann denke, ich habe einfach wirklich so viel falsch gekauft über die Jahre.
Okay.
Um mich dann, weil dann will ich irgendwas und denke, das ist das Bild, dann ist das nicht mehr da.
Ja.
Und dann habe ich so oft ein anderes Kunstwerk, Skulptur oder auch Installationen gekauft, weil ich sozusagen diesen Drang befriedigen wollte, das jetzt zu haben und habe dann was anderes gekauft und habe das eigentlich immer bereut.
Okay.
Und muss eigentlich sagen, wenn ich das, was ich jetzt haben will, nicht krieg, dann hat es halt diesmal nicht geklappt und dann muss man es weiter beobachten, bis wieder was kommt, wo man sagt, das will man jetzt haben.
Genau so bin ich. Ich mache keinen Kompromiss.
Ja.
Also es muss mir wirklich dann gefallen.
Und das fällt dir nicht schwer, ja?
Gefällt mir nicht schwer, nein. Wir hatten zum Beispiel das Thema, du weißt, bei der Ayako. Ich mag bei ihr einfach diese wahnsinnig süßen Gesichter, die sie malt. Und das wollte ich unbedingt haben. Wenn ich ein Werk von ihr habe, wollte ich dieses süße Gesicht haben.
Das ist aber übrigens eine total interessante Geschichte, weil da hast du dich ja sozusagen, hast du mir auf Instagram geschrieben, weil das irgendwie nicht voranging oder die ganze, also noch, vielleicht nochmal über dieses quasi kaskadenmäßige Due Diligence von Galerieseiten den Sammlern gegenüber.
Ja.
Bist du es jetzt wert, dass wir dir was verkaufen, was ja eine total verrückte Situation ist, weil das hat ja schon viele Leute auch total, deshalb glaube ich, gibt es ja auch viele, die kaufen einfach lieber in Auktionen, weil die da einfach keine Lust drauf haben, von einem jungen irgendwie Kunsthistoriker, der vielleicht gerade so sein, wenn er überhaupt studiert hat, da irgendwie als gestandene Frau gefragt zu werden, ja, was haben Sie denn in Ihrer Sammlung, wo man irgendwie auch denkt, sag mal, weil das ist ja zum Teil richtig Arbeit zu sammeln, ne?
Ja, und es ist einfach ja sehr patriarchisch, diese ganze Kunstwelt. Drum mag ich wieder diese Art Advisor zu haben, die teilweise sehr senior auftreten, obwohl sie im Prinzip mein Geld ausgeben.
Patriarchisch, findest du wirklich, ja?
Ist
das eine Männer...
ja, total.
Ah ja, finde ich nicht.
Okay.
Weil es sind viel mehr Frauen, die kaufen.
Ehrlich?
Ja.
Okay.
Also, einmal gefühlt bei uns,
okay,
aber auch empirisch, wenn man den Art Basel Market Report zum Beispiel anguckt,
ist es
zunehmend Sammlerinnen, die eine...
Aber ich glaube, da bist du eher eine Ausnahme. Ich weiß, du hast mir auch schon früher dann Vorrang gegeben, weil du gesagt hast, okay, weibliche Sammlerinnen sind die Zukunft, aber ich glaube, viele Galerien sind da noch sehr, sehr konservativ unterwegs.
Ah, ja, okay.
Und ich bleibe aber hartnäckig. Wenn ich was haben will, dann will ich das haben.
Wie findest du das jetzt als ja auch jemand, der sich in der Wirtschaft auskennt?
Aha.
Jetzt rückblickend, wie bewertest du das, diese Mechanismen?
Ich finde es wirklich persönlich was schade. Ich weiß nicht, ob man den Künstlern auch immer damit einen Gefallen tut, die nur in die großen Sammlungen zu platzieren, wenn sie in irgendwelchen Lagern landen und nicht eben öffentlich verfügbar sind. Ich finde, Kunst hat auch die Berechtigung, einfach bei einer Familie überm Sofa zu hängen. Und die haben nur ein, vielleicht zwei Arbeiten. Und das wird so ein bisschen, die werden ausgeschlossen. Das finde ich extrem schade. Auch auf den ganzen Messen. Das ist einfach sehr, sehr elitär auf Einladung und so. Und man schließt viele, viele aus, die auch kaufen würden durch diese Prinzipien. Ich glaube, wirtschaftlich könntest du viel mehr Umsatz machen, wenn du eine bessere Shopping-Experience hast und die besser adressierst.
Oder ist es doch auch schon so, dass zum Beispiel dein kompetitiver Geist geweckt ist dadurch, dass wenn es Sachen gibt, die schwer zu haben sind, zu sagen, nee, das ist mir jetzt aber wichtig, das kriege ich jetzt hin?
Schon auch. Ich bin schon competitive, gebe ich zu. Wenn ich weiß, okay, Daisy Paris ist total schwierig zu bekommen, dann, ja klar, ist man geweckt, dass man das auch haben möchte. Klar.
Ja, ja. Also wir waren jetzt hier bei den Briten und dann hast du angefangen, auch richtig dein Leben, du planst richtig um diese ganzen...
Um die Messen, um die Ausstellungen, ja.
Ja, ja. Mhm. Und wie intensiv ist der Kontakt zu den Künstlerinnen und Künstlern?
sehr und ich schätze das sehr. Ich meine, ihr allen voran bietet mir den Kontakt, Jeppe Hein kennenzulernen, Xiao Wang. Das sind Begegnungen.
Ah, ja, hast du auch getroffen, glaube ich,
ja,
oder?
Ja, ja. Sind Begegnungen, die, ich weiß noch, eine ganz tolle Begegnung hatten wir beide mit Katharina Grosse. Das werde ich mein Leben nicht vergessen. Und danach habe ich sofort gesagt, von der will ich unbedingt was kaufen.
Mhm. Wo war das? Hamburger Bahnhof?
Ja, oder? Hamburger Bahnhof, ja. Genau. Und da war eine andere, ich weiß nicht, ob es Kundin war, Sammlerin, die hatte sie gefragt, ob man nicht Teile von der Ausstellung nehmen könnte und auf die Bayreuth-Bühne tun könnte. Und Katharina Grosse eben sehr verärgert war über diese Frage. Und ich dachte so, wow, das ist eine richtig coole Frau, die ist super tough und schon auch so im positiven Sinne, möchte ich betonen, eigensinnig, gefällt mir richtig gut, von der will ich was haben.
Ah, ja.
So kam das zustande, ja.
Aha, aha. Und erzähl nochmal, wie war das mit der Ayako Rokako? Weil du hast ja dann irgendwann mir auf Instagram geschrieben, ne?
Ja, genau. Mhm. Genau. Und dann gab es noch eine Arbeit, die war verfügbar, aber ohne diesem süßen Gesicht, was ich ja unbedingt haben wollte. Und dann habe ich dir gesagt, okay, diesmal nicht, aber, und dann haben wir ja...
Ach so, der Verlauf war so, du wolltest was kaufen und hattest dann von einer Kollegin quasi als wahrscheinlich relativ offensichtlich... Später in der Rangfolge eine Arbeit angeboten bekommen, wo klar war, die anderen waren alle schon anderen zugeteilt und das war das, was man...
Genau.
Und da merkst, da sagst du dann, nee, das, da mache ich keine Kompromisse. Und hast mich angesprochen, hast gesagt, hey, weiß ich nicht mehr, wie war das?
Genau. Ob noch Arbeiten verfügbar sind. Und dann hast du auch, glaube ich, gesagt, noch die eine Arbeit ist verfügbar. Und dann haben wir beide telefoniert und dann haben wir gesagt, okay, wir warten, wenn wieder eine Arbeit kommt von ihr mit einem süßen Gesicht, dann gehört die mir.
Genau, nee, und ich erinnere mich, dass ich aber das sehr überzeugend fand, wie du eben erklärt hast, wie du vorgehst und so weiter. Ne? Weil unser Problem ist natürlich, dass wir immer differenzieren müssen, mit wem haben wir es zu tun. Mhm. Ja? Also haben wir es mit jemandem zu tun, der ernsthaft sammelt, mit anderen Worten eben da nicht nur auf einen schnellen Wiederverkauf aus.
Überhaupt
ist,
nicht. Ja? Ich habe bisher nie was verkauft.
Genau, aber das ist eben nicht so einfach zu erkennen. Und deshalb finde ich, das versucht eben diese komische Frage, was haben Sie denn noch so in der Sammlung?
Ja.
Weil wenn es sozusagen dann ein Kondo ist, bedeutet das, okay, den hätte man mit Gewinn verkaufen können und weil man es nicht gemacht hat, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass jemand nicht kauft, um direkt wieder zu verkaufen. Ja. Was aber nur bedingt der Fall ist und vor allem können die Leute einem ja viel erzählen. Und deshalb finde ich, ist ja diese Intuition und der persönliche Kontakt eben wichtig.
Total.
Weil dann merkt man ja irgendwie, bilde ich mir zumindest ein, was meine Menschenkenntnis angeht, relativ schnell, ist es jetzt jemand, der das ernsthaft darstellt oder nicht?
Ne?
Ja. Weil es ist total verrückt, da engagieren Leute ja Schauspieler.
Was? Ja, ehrlich? Ja. Okay, das wusste ich nicht. Okay.
Ich glaube, dass der sogar relativ offen darüber geredet hat. Der Stefan Simkowitz hat richtig dann Schauspieler engagiert, die dann kommen und eben so tun, als wären sie... weiß ich nicht, Start-up, Venture Capitalist, JungunternehmerInnen, die dann irgendeine Narration erzählen, um an gefragte Positionen zu kommen.
Unglaublich.
Also ich glaube, im Marktumfeld wird es wahrscheinlich irgendwann ein bisschen weniger.
Unglaublich. Und das finde ich auch wichtig und ich werde ja auch nach wie vor die ganz, ganz liebevoll, die Mutter der besten Freundin, die mich wirklich bei jedem Kauf auch noch berät, die sagt einfach, dass es wichtig ist, eine sehr vielseitige Sammlung zu haben und nicht nur fokussiert. Sie war zum Beispiel selber in Korea bei einer Familie und hat nur Gerhard Richter gesehen. Das fand sie persönlich total öde.
Ach, bei Liam?
Ja.
Bei der Samsung-Familie?
Ja,
wobei, genau. Das finde ich zum Beispiel eine total interessante Sammlung als Beispiel, du brauchst natürlich Kapital, um Kunst zu sammeln, ne? Aber wenn du diese Sammlung anschaust, jetzt von Liam, die haben eine Kerze von Richter, die haben die haben Nordkorea-Foto vom Gursky, so eine Sammlung kannst du dir nicht kaufen mit allem Geld der Welt,
weil
die Sachen sind nicht mehr verfügbar.
Ja.
Und das ist ja das, was das Kunstsammeln auch so interessant macht, weil es geht ja nicht nur darum, was man hat, sondern auch, wann man es gekauft
hat.
Ne? Und das ist eben interessant, dass man über so einen Zeitraum hinweg eine Collection zusammenstellen kann, die man gar nicht kaufen kann, weil die Sachen so gar nicht quasi zusammenstellbar sind.
Ja,
ne?
Total.
Ja. Und du verfolgst aber keine Linie innerhalb deiner Sammlung.
Ich hatte erst angefangen mit Damen, öffne mich aber immer mehr, auch eben durch den Dialog mit ihr und auch mit meinem Diversity, Equality, Inclusion Gedanken, auch öffne ich mich immer mehr, weil ich möchte nicht nur inklusiv sein für Damen. Und es gibt auch viele Männer, die mich, ich habe Jeppe Hein ja kennengelernt, ganz, ganz tolle Gedanken haben, die mich selber persönlich bewegen, beschäftigen, alles rund um Social Responsibility, was ist eine wahre Demokratie, das bewegt mich und natürlich kommen dann auch Männer. Ich finde, das ganze Thema, muss ich auch gestehen, wir haben gehört, dass ja die Schweiz beim Eurovision Song Contest gewonnen, non-binär, finde ich auch spannend alles.
Achso, du hast erst nur Frauen sammeln wollen und hast dann gemerkt, irgendwie auch blöd, die Männer zu exkludieren.
Ja. Ja. Ich muss mich trotzdem immer noch angesprochen fühlen und ich muss gestehen, ich merke schon auch, ob ein Kunstwerk von einer Frau kommt oder vom Mann, von diesen patriarchischen Künstlern fühle ich mich nicht angesprochen und die möchte ich auch nicht haben.
So Malerfürsten.
Ja.
Ja. Mhm. Mhm, mhm. Und wie ist es mit der Generation? Gehst du auch zurück?
Ich habe angefangen, eigentlich Caroline Walker, ich glaube, sie ist etwa mein Jahrgang, die mein Jahrgang und inzwischen gehe ich auch zurück, auch welche, die verstorben sind.
Ach ja?
Die letzten drei waren ja Aboriginal Art verstorben.
Aha, ah ja, genau. Okay, okay. Und du kaufst auch in Auktionen?
Noch nicht,
nein. Noch nicht?
Noch nicht.
Ah ja, warum nicht?
Kommt bestimmt noch. Ich glaube, ich bin dann doch komischerweise dann sehr impulsiv, dann will ich das unbedingt, whatever it takes, da müsste das wahrscheinlich wieder ja ein Ad-Advisor für mich machen, der da die Ruhe behält. Ja. Mhm.
Und guckst du, verfolgst du auch gar nicht so?
Doch, verfolge ich schon.
Ja. Ah ja, aber nimmst du zur Kenntnis, guckst dir das Angebot an und die Preise, nimmst aber nicht teil?
Nee.
Mhm. Ah ja, ist ja interessant. Mhm. Und wenn du auf Messen bist, versuchst du auch, ich meine, das Interessante ist ja mit den Messen, die Sachen sind ja in der Regel, die gefragt sind, sowieso alle schon verkauft.
Total,
ne?
Total. Mhm.
Wie findest du das?
Ich finde, diese ganze rund um die Messen könntest du eben ja die Shopping Experience verbessern.
Wie denn?
Indem du die ersten Tage, die sind ja sehr exklusiv, niemand darf kommen, dass du auch andere einlädst, wo ich eben gesagt habe, so Mensch, die einfach nur ein Bild für übers Couch haben möchten, aber trotzdem vielleicht bereit wären, 20, 30.000 dafür auszugeben, nur weil es einfach schön ist.
Nee, aber ich meine, jetzt bei den Messen ist es ja so, dass die ganzen gefragten Sachen, die sind ja zum Eröffnungstag auch schon alle verkauft, weil die werden ja vorher, PDFs verschickt und dann wird geguckt, was für ein Interesse kommt zurück und dann wird geschaut, okay, ich habe hier die 5 Top-Leute.
Genau.
Also ich habe, keine Ahnung, 50 Leute, die es kaufen wollen und dann gucke ich mir die 5 an und dann wird geschaut und diskutiert, wo sieht man die Zukunft, mit wem kann man noch was machen, was macht Sinn, in welchem Board sitzt der, die und so weiter. Ne?
Ja.
Aber dann ist ja zu dem Zeitpunkt, wo die Messe losgeht,
schon ein Großteil verkauft.
Genau, und dann kommen die ganzen Leute und fragen, ist schon verkauft und so weiter. Wie findest du sozusagen dieses Phänomen?
Ich finde es ein bisschen verrückte Welt, weil es ist wieder, weil es ja vorab per PDF zugeschickt wird, dieser kleine Kreis dann dazu greift, nicht sehr willkommen.
Ja, auch nicht, obwohl du jetzt auf der Seite stehst, die zugreifen können immer mehr.
Ja, ja.
Trotzdem.
Trotzdem, ich würde, und das ist ja eigentlich, glaube ich, auch der Gedanke von den Künstlern, dass jedermann verfügbar machen wir.
Na gut, das geht ja nicht.
Wieso nicht?
Also,
dass es in Restaurants hängt, das ist nicht einfach. Wir wissen ja, dass viele, die auf den Messen, kaufen das und tun das ins Lager.
Nee, aber du kannst ja nur, ich habe ein Werk und habe 5 Leute, die es kaufen wollen, aber ich kann es ja nur einmal verkaufen.
Ja.
Das Interessante ist, das haben Leute das gekauft oder Museen oder Foundations oder was auch immer, die gar nicht da waren.
Ja.
Also die sozusagen das schon gekauft haben.
Ja.
Und es ist nur auch so von einem ökologischen Standpunkt natürlich auch ein bisschen verrückt.
Ja.
Weil du schiffst ein Bild nach Hongkong.
Total.
Und verkaufst es
total
nach
das
Paris.
Ist verrückt. Ja. Ja. Und ich glaube, der eigentliche Purpose oder den Mehrwert, in der Galerie hat, neue Leute kennenzulernen. Man trägt sich in die Bücher ein, man lässt seine Kontaktdaten da, man kriegt Newsletter, darüber kauft man vielleicht eventuell wieder was. Da kann ich mir vorstellen, dass das noch immer noch ein sinnvoller Aspekt ist bei den Messen.
Und wo informierst du dich? Wo schaust du nach neuen Talenten?
Ich muss gestehen, viel auf Instagram.
Okay.
Dass ich wirklich, ich weiß nicht, wie viele Galerien folgen, auch wieder den Art-Advisern, den Ausstellungen, da kriege ich viel Input. Man muss aber auch da schauen, glaube ich, auch da gibt es viel Betrug, wenn du irgendwelche Künstler siehst, die ich weiß nicht, wie viele Follower haben, aber ja, woher kommt das? Was haben die denn überhaupt mal gemacht? Da so ein bisschen differenzieren.
Aber vor allem visuell. Du guckst, was dich sozusagen visuell anspricht. Total. Und dann gehst du weiter in die Tiefe.
Genau, genau.
Recherchierst.
Ja.
Und auch was die ganzen Regionen angeht, bist du vollkommen agnostisch.
Total. Ist mir ganz, ganz wichtig, die ganze Welt darzustellen und nicht nur zwischen Berlin und Zürich mich aufzuhalten, weil das bin einfach auch ich. Mhm. Ich habe natürlich schon auch immer, wie auch mit diesen eher weibliche Künstlerinnen zu kaufen, Vorlieben. So bin ich eben gerne in Japan. Ich mag japanische Künstlerinnen total, weil sie unheimlich viel Tiefgang haben in ihren Arbeiten, auch handwerklich total geschickt sind, dieses Perfektionistische.
Und die Wohnung ist doch dann irgendwann voll, oder?
Es wird immer umgehängt.
Aber auch ins Lager?
Auch ins Lager, ja.
Also das schon. Mhm. Weil das höre ich viel von Sammlerinnen und Sammlern, dass das oft so der Grenzpunkt ist.
Okay, ehrlich?
Ja. Das, okay. Ja, da, also da haben sie dann das Gefühl, da hat sich dann was verändert.
Okay.
In dem Moment, wo dann ein Lager nötig ist.
Okay.
Scheint bei dir ja von Anfang an irgendwie ein fließender Übergang gewesen zu sein.
Ja. Einfach.
Fandst du nicht komisch, was zu kaufen? Also ich fand's, die meisten Sachen, die ich kaufe, sehe ich nie wieder. Also die sind, also okay. Die habe ich aber im Kopf. Also ich brauche das nicht.
Okay.
Ich finde es toll, mit den Sachen zu leben und kriege da auch quasi eine emotionale Rendite raus.
Ja.
Und hin und wieder ergänze ich mal was, aber aufgrund der ganzen Kinder, so richtig teure Sachen ist mir manchmal auch ein bisschen heikel.
Ehrlich? Okay. Ja. Nee, ich sag meiner Tochter immer so, die Mama muss da sehr lange für arbeiten und weiß ich nicht, je nachdem, die Künstlerin, die hat da sehr, sehr lange gemalt, ihr das versuche beizubringen, dass sie sorgsam damit umgeht.
Ja.
Und ich denke dann auch immer, ich habe auch lustigerweise die Diskussion mit meinem Partner, der möchte immer auf Nummer sicher gehen, ins Lager tun. Ich denke immer, ich möchte lieber damit leben, das ist mir wichtiger. Und dann zahle ich lieber den Preis, dass falls eventuell doch was passieren könnte, dann passiert das. Aber ich habe damit gelebt. Dann ist das so ein bisschen doch diese YOLO-Mentalität. Mm-hmm. Ich will es unbedingt um mich herum haben. Jede Arbeit eben eine Geschichte für mich erzählt. Ist es diese Persönlichkeit, diese ganze Kaufhistorie und so. Das will ich unbedingt um mich herum haben. Ohne dem bin ich leer. Ja?
Ja. Nee, bei uns ist aber, weiß ich nicht, so ein Betonfenster von Isa Genskin will ich auch nicht, dass das einmal kaputt geht, aber auch einem Kind auf den Kopf fällt.
Dann
ist beides kaputt. Mhm. Also und so ist es auch irgendwie zu viel. Aber das hat dich nie gestört, ja?
Hat mich nicht gestört.
Nee. Und das ging wahrscheinlich auch relativ schnell, oder?
Ja. Vor allen Dingen das Problem ist, wir haben da auch schon oft drüber gesprochen, die Sammler, die wollen kleine Sachen, damit sie die gut hängen können und die Künstler auf der anderen Seite immer größer malen. Da ist so ein Konflikt, ja. Und manchmal kommt es dann wieder, wir haben eben auch drüber gesprochen, macht man das oder nicht, ist das ein Kompromiss oder nicht. Ich denke, bei der Größe versuche ich dann schon, eine Größe zu kaufen, dass ich das hängen kann. Aber wenn mir das so gefällt, dann kaufe ich auch eine große Größe, auch wenn ich es nicht hängen kann.
Mhm. Mhm. Und verkaufen?
Nein, mache ich nicht.
Und auch nicht, um umzuschichten?
Nein.
Nee, aber dann ist ja irgendwie, wo kommt das ständige Geld her, um immer weiter zu kaufen?
Ich bin schon immer total klug gewesen, habe seit Ewigkeiten Nvidia, Novo Nordics, Kryptowährung. Ich weiß nicht, da habe ich mit ganz kleinen Beträgen angefangen und nehme dann immer mal hier und da Gewinne.
Und kaufst Kunst.
Ja.
Ja. Mhm. Weil das ist eben interessant. Es gibt ja viele Sammlungen, die sich ja auch quasi über die Kunst selber hier zu Gast, was zum Beispiel der Wilhelm Schürmann, sehr interessanter Künstler ist er auch, Fotograf, aber hier war auch als Sammler zu Gast. Heute hat ja Fotografie einen sehr schweren Stand im Markt, aber damals, wann war das, Ende der 80er, Anfang der 90er, hat der in Osteuropa Fotografie aufgekauft hat dann eine Sammlung geschaffen aufgrund des Kontextes und hat die für mehrere Millionen Euro ans Getty-Museum verkauft und hat darüber dann eben zeitgenössische Kunst gekauft, Jeff Koons, alles Mögliche.
Find ich toll.
Hat eben so ein bisschen die Leiter hochgekauft.
Ja.
Ja, und das ist eben sehr interessant. Ist natürlich eine vollkommen andere Welt.
Ja.
Auch der Kunstmarkt ist vollkommen anderer heute.
Ja. Ich könnte mich nicht von den Arbeiten trennen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Na gut, wie lange machst du das jetzt?
5 Jahre.
Na gut, das wird sich ja noch verändern. Also, weil das ist ja das Interessante beim Kunstsammeln, finde ich, dass es ja auch wie so eine Art Marker ist von dem jeweiligen Lebensabschnitt, in dem man da gerade war. Ja, also das ist ja, wenn du jetzt an das Bild denkst, also irgendwelche, an denen in der Wohnung vorbeiläufst, weißt du, wo war man emotional, persönlich genau. Und so weiter zu diesem Zeitpunkt, wo man diese Entscheidung getroffen hat.
Genau.
Hast du nicht das Gefühl, du hast hier und da Fehler gemacht?
Nein.
Also ich meine, selbst wenn, sind die Fehlkäufe ja Teil der Geschichte der eigenen.
Es gibt eben zwei Punkte, weil ich mich ja so viel eben ja mit meinem Kontakt, die da wirklich professionell sammelt, austausche. Das eine, du kannst ja sehr analytisch vorgehen mit dem Secondary-Markt und so, aber am Ende muss man sich schon die Frage stellen, ist es mir persönlich wert, das jetzt auszugeben? Und diese Frage, die habe ich mir jedes Mal gestellt und ja, das ist es mir wert. Also und auch rückblickend, ich denke mir eher so, Mensch, da wurden mir Sachen angeboten, da hätte ich zugreifen sollen. Warum hast du das nicht gemacht?
Aber nie, da hat mir einer was aufgequatscht.
Nee.
Weil du da selber offensichtlich Filter genug hast.
Ja. Ja. Bin auf alle Arbeiten total stolz. Und würde die auch, Stand heute, nie verkaufen für keinen Preis der Welt.
Ja. Ja. Aber du findest auch Kunst als Anlage vollkommen okay?
Finde ich okay, aber nicht. Es ist eine ganz andere Asset-Klasse als Aktien. Aktien kann man schnell kaufen, verkaufen. Da sind keine Emotionen dabei. Kunst ist für mich hat einen viel längeren Zeithorizont und eher, man schenkt Emotionen wie Gold bei einer Hochzeit. Ich denke, ist ein Teil Kunstgeschichte. Natürlich kann das sein, dass es auch mir mal wirtschaftlich schlecht geht und ich muss was verkaufen. Aber das wäre die letzte Option, die ich wählen würde.
Ich habe gar keine Aktien, aber ich habe das Gefühl, das wird immer emotionaler, dass die Leute total
gierig sind.
Ja, nee, eher irgendwie das Verhältnis zwischen Gewinn und Kurs keinen Sinn macht, dann trotzdem Tesla kaufen, weil okay. Sie irgendwie quasi fast ideologisch dran glauben oder ja. Netflix oder sonst irgendwas. Ja. Also wo es weniger den Verstand als irgendein Gefühl geht.
Absolut. Drum habe ich einzelne Titel, an die ich glaube, weil ich ja eben aus der Wirtschaft komme, viel lese, mich mit den Firmen auskenne, schon auch schaue, so was hat Potenzial. Und das wusste ich schon lange mit Nvidia, mit den Chipkarten. Ich glaube einfach, ich bin total technologiebesessener Mensch, dass sowas Potenzial hat und steigen wird. Alles aber auch rund um Medizin und wie kann man Dinge verbessern für die Menschheit. Die Schweizer haben kulturell total spannend eine ganz andere Einstellung zum Geldanlegen. Sie diskutieren das, also wo ich eben jahrelang gearbeitet habe, das war ein amerikanischer Konzern, da habe ich mit den Kollegen viel drüber diskutiert. Was machst du? So kam ich auch, dass ich recht früh eben mit Krypto angefangen habe, weil ich diese ganze Idee dahinter mit Blockchain-Technologie.
Aber nicht bei der Kunst?
Mit der Kunst nicht, nein. Nee,
also
nein.
NFTs und so.
Ja, alles so das Klassische,
ja.
Genau. Ja.
Und bei den Schweizern ist es wie?
Du redest da offen drüber. Ich glaube, da ist nicht ganz so eine Neidkultur wie in Deutschland, dass man dem anderen das auch gönnt, wenn er eben gerade Erfolg hat mit Sachen, weil er einfach, ich bin sehr, sehr mutig und bin auch sehr risikobereit und dann kann man auch mal Glück haben.
Ja, absolut. Nee, finde ich toll. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und so ein bisschen Role Model-mäßig erzählt hast. Mara, vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, Johann.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.